SWR 2.
Morgen werden ja in London die Olympischen Sommerspiele 2012 eröffnet. Ein gigantisches Ereignis, das viele Menschen anzieht und dafür sorgt, dass die Kameras dieser Welt auf die britische Hauptstadt gerichtet sind. Was erwartet die Londoner Besucher? Wie steht Großbritannien im Jahr der Spiele ökonomisch da? Wie reagieren die Engländer auf die Wirtschaftskrise? Fragen, die mein Kollege Hans-Jörg Schulz jetzt in Kontext unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot stellt.
20.000 Soldaten, 12.000 Polizisten, Boden, Luftraketen auf den Hochhausdächern. Das größte Kriegsschiff der Royal Navy ankert am Unterlauf der Themse. Martin Aliot, London wurde zu einem Hochsicherheitstrakt umgebaut, scheint es. Warum? Ist die Gefahr eines Anschlags wirklich so groß?
Sie wird so wahrgenommen. Man will um jeden Preis vorbereitet sein. Es ist natürlich so, dass London, abgesehen davon, dass quasi jeder internationale Schauplatz der Olympischen Spiele potenziell ein Zielort ist, hat England vor allem auch eine hausgemachte Bedrohung, also islamistische Grüppchen, die eben immer mal wieder versuchen, meistens glücklicherweise daran gehindert werden, irgendetwas Spektakuläres in die Luft zu sprengen. Und das ist schon eine etwas brisante Kombination für die Sicherheitskräfte.
Man erinnert sich an das schreckliche U-Bahn-Attentat 2005. Vor allem erinnert man sich aber im Moment natürlich an den Anschlag auf die Olympischen Spiele in München vor 40 Jahren, auf die israelische Delegation damals, also London im Fadenkreuz des islamistischen Terrors. Wahrscheinlich ist das innere Gefühl und ist es England wahrscheinlich auch der Welt schuldig, dass hier nichts passieren darf.
Genau. Und die Antizipation dieses Großereignisses, eine gewisse Angst davor, was schiefgehen könnte, auch auf vielleicht simpleren logistischen Ebenen, hat über das letzte Wochenende den Bürgermeister Boris Johnson dazu veranlasst, zu sagen, London empfinde eine kollektive Depression, bevor es losgehe, also eben in Vorausnahme des Großereignisses. Aber ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben. Es stimmt, es wird sehr viel Militärtenue zu sehen sein, aber das geht zum Teil, nehme ich mal an, auch unter, weil es ist einfach eine riesige Stadt. Und die Tatsache, dass es so viele Militärs hat, hat ja auch ganz spezifische Gründe, sprich das Versagen der Sicherheits-, der privaten Sicherheitsfirma G4S, die eigentlich vertragsmäßig sich verpflichtet hatten, über 10.000 Sicherheitspersonal zur Verfügung zu stellen und jetzt in letzter Minute ja eingestehen mussten, dass sie das komplett vermasselt hatten und dass eben zusätzliches Militär herangezogen werden musste. Und das hat dann im Unterhaus zu einer Konfrontation geführt zwischen dem Veteranen, dem Labour-Abgeordneten David Winnick und dem immer noch Chef von G4S, Nick Buckles. Und das klang dann so.
Mr. Buckles, it's a humiliating shambles, isn't it?
It's not where we'd want to be, that is certain.
It's a humiliating shambles for the company, yes or no?
I cannot disagree with you.
Also das sei eine demütigende Sauerei letztlich. Shambles ist eigentlich ein Schlachtplatz. Und der Chef musste dann das schließlich zugeben, indem er vornehm sagte, er könne dem ja nicht widersprechen.
Also die privaten Sicherheitskräfte, zumindest die ja eigentlich große Profiteure hätten sein können, haben hier schon mal versagt. Es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem Sicherheitsbedürfnis, das eine Regierung oder eine Stadtregierung hat, und dem persönlichen Empfinden der Menschen dort. Müssen sich die Londoner während der Olympischen Spiele so ein bisschen auch als Fremde in der eigenen Stadt fühlen?
Ich glaube, weniger wegen der Sicherheit. Gut, gewisse wichtige Straßen sind teils gesperrt, teils halb reserviert für olympische Prominente und dergleichen. Aber ich glaube, was die Londoner am meisten empfinden werden, ist schlicht und einfach die große Zahl von zusätzlichen Menschen. Dass also das Nahverkehrssystem, der Tube, an sich schon am Anschlag ist mit grob 3 Millionen Fahrgästen jeden Tag, die eben reinpendeln und wieder rauspendeln aus dieser Metropole. Und wenn das, wie erwartet, fast verdoppelt wird, dann ist dieses sehr empfindliche, anfällige System, und das ist nicht als Kritik gemeint, es ist einfach eine enorme Herausforderung, so viele Leute auf einem so großen Raum herumzuschaufeln, ist natürlich die kleinste Panne, das kleinste Sandkorn im Getriebe, hat einen überproportionalen Effekt. Und das gilt auch für Heathrow, den internationalen Flughafen, wo eben immer an der Kapazitätsgrenze der Lande- und Startbahnen gearbeitet wird. Und Kapazitätsgrenze heißt 99%. Und da kann man sich vorstellen, dass der geringste Zwischenfall, meinetwegen auch Sicherheitshysterie, da zu enormen Welleneffekten führen wird.
Also vor 4 Jahren zum Ende der Olympischen Sommerspiele in Peking hat ja der von Ihnen schon angesprochene Londoner Bürgermeister Boris Johnson noch über das autoritäre Gehabe der Chinesen damals gelästert. Im Prinzip machen die Briten jetzt was Ähnliches.
Ja, ich glaube schon. Und sie haben ja eben den Helikopterträger Ocean schon erwähnt. Sie haben die Bodenluftraketen auf Hochhäusern erwähnt. Ich persönlich meine, aber ich bin alles andere als ein Sicherheitsexperte, das gehe zu weit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was es bringen soll, ein Flugzeug, das in terroristischer Absicht über dem Olympiagelände zum Absturz gebracht werden soll, das dann auch noch abzuschießen in diesem dicht besiedelten Raum. Da ist sehr viel Kulissenschieberei drin, um einen Anschein von Sicherheit zu erwecken, die man, wie wir ja alle wissen, eben nie hundertprozentig garantieren kann.
Nun ist sowas ja auch teuer. Also dieses Sicherheitsspektakel ist teuer, das sportliche Spektakel ist natürlich teuer. Kann sich denn Großbritannien im Moment diese gigantischen Milliardenkosten überhaupt leisten?
Eigentlich nicht. Aber also der Preis der Olympischen Spiele beläuft sich auf etwas über 9 Milliarden Pfund. Das ist sehr viel Geld, aber man darf gleichzeitig auch nicht vergessen, dass damit auch ein heruntergekommener Teil von London neu belebt wird. Es ist also wirklich auch eine Investition in die Zukunft dieser Stadt, und deshalb darf man vielleicht nicht so kleinkariert rechnen. Aber Sie haben natürlich recht, dass eine Ausgabe, zugegebenermaßen über mehrere Jahre verteilt von 9 Milliarden, das merkt der britische Haushalt. Und der britische Haushalt ist nun eben mal hochdefizitär. Man übersieht das vielleicht gelegentlich, aber letztes Finanzjahr, die Briten haben ja immer noch die nette Angewohnheit, römischen Finanzjahren zu dienen, also das geht von Anfang April bis Anfang April, und da betrug das Haushaltsdefizit, das Budgetdefizit immer noch stolze 8,4% der Wirtschaftsleistung, und damit ist das Vereinigte Königreich in derselben Liga wie Irland und Griechenland. Und dass die Tatsache, dass man das nicht so weiß, hat etwas mit dem Pfund Sterling zu tun, also dass die Briten nicht im Euro sind und eben eine eigene Währungs- und Zinspolitik betreiben können, was dazu führt, dass neue britische Staatsschulden zu historisch tiefen Zinssätzen verkauft werden können. Es ist also billig für den britischen Staat, sich zu verschulden, und das ist ein Paradox, wo ich meine, dass irgendwann mal die tönernen Füße erkannt werden. Dass das noch nicht geschehen ist, hat meines Erachtens etwas mit diesem rätselhaften Ausdruck Quantitative Easing zu tun, also mit der Notenpresse der britischen Zentralbank, der Bank of England, die letztlich als willige Käuferin dieser neuen Schuldscheine des Staates auftritt, wenn auch indirekt, aber das ist bloß kosmetisch, und mittlerweile Staatsschulden, also britische Staatsschulden, im Wert von grob 350 Milliarden Euro in ihren Tresoren stapelt. Und man muss, glaube ich, kein Experte sein, um zu sagen, das birgt zumindest Sprengstoff für die Zukunft.
Also die Bank of England hortet diese Schuldscheine, wirft sie gleichzeitig auch die Notenpresse über Gebühr an?
Genau, sie hortet diese Schuldscheine, indem sie ständig neues Geld kreiert. Sie braucht dazu heutzutage nicht mehr die physische Notenpresse, sie macht das elektronisch. Aber das ist dieses Quantitative Easing, das die Bank of England laufend den Banken, vor allem britische Staatsschulden, abkauft. In der Hoffnung, die Banken liehen dann diese zusätzliche Liquidität, diese zusätzlichen flüssigen Mittel an Industriebetriebe, Kleinbetriebe, Haushaltungen aus. Und dieser Schritt funktioniert eben nicht. Und das ist die Krux.
Nun ist ja in so einer dramatischen Finanzsituation, Herr Alliot, wie Sie sie gerade geschildert haben, ein besonders wichtiger Mensch immer der Schatzkanzler. Das ist eine politische Rolle, die wir bei uns hier in der Schweiz ja gar nicht so kennen. Also es ist im Prinzip der Finanzminister und der steht auch traditionell immer so ein bisschen in Konkurrenz zum Prime Minister. Das war ja schon bei Gordon Brown und bei Tony Blair so. Jetzt ist dieser berühmte Schatzkanzler ein George Osborne. Wie würden Sie den charakterisieren? Wie reagiert er auf die Krise?
Ziemlich dogmatisch. Er hat kaum war er im Amt, die Regierung wurde ja am Mai 2010 gewählt und den Konservativen reichte es dann ja nicht für eine absolute Mehrheit. Es gab also eine Koalition, sehr ungewöhnlich im britischen Kontext, mit den Liberaldemokraten und George Osborne, der bis dahin einen sehr schillernden, zum Teil auch etwas unseriösen Ruf hatte, wurde der zweitmächtigste Mann nach dem Premierminister David Cameron. Die sind schon lange befreundet, die kommen beide aus sehr, sehr behüteten, großbürgerlichen Kreisen, Privatschule, Oxford, Cambridge und so weiter. Osborne ist sofort auf die Bremse getreten und hat sofort ein Notbudget vorgestellt und hat das seither weitergezogen, um eben diesen gigantischen Fehlbetrag im Haushalt abzubauen. Er musste allerdings vor etwa einem halben Jahr, peinlicherweise kann man sagen, zugeben, dass sein Hauptziel, dieses Defizit bis 2015, wenn die Legislaturperiode abläuft, auf ein erträgliches Maß zurückzuschrauben, nicht erreicht werden wird. Es wird also auch in den ersten beiden Jahren der neuen Legislaturperiode 16-17 ebenso kräftig weitergespart werden müssen. Und das ist bis zu einem gewissen Grade eine Bankrotterklärung, weil das war der Hauptpfeiler seiner Fiskalpolitik. Und es kommt hinzu, dass er bei seinem letzten Haushalt, das ja, wie gesagt, eben im März stattfindet, das ist also noch nicht so lange her, einige ungewöhnliche politische Fehler gemacht hat, die, ich erspare Ihnen die Einzelheiten, es geht um kleine Steuererhöhungen oder Senkungen. Und deshalb ist auch das Klima im Unterhaus immer giftiger geworden zwischen einem arroganten George Osborne auf der einen Seite und einem, wenn Sie mich fragen, ebenso arroganten Ed Balls, das ist der sogenannte Schattenschatzkanzler, also sein Gegenstück auf der Labour-Seite, ein enger Mitarbeiter einst von Gordon Brown. Dieses Klima zwischen den beiden Männern ist immer giftiger geworden und das klingt dann bisweilen so.
It is completely unconvincing. And it is a reminder to this side of the house why we are so pleased that he is in the job he is doing.
Osborne und die konservative Partei sei ja so erleichtert und glücklich und zufrieden darüber, dass dieser unglaubwürdige Ed Balls in genau der Stelle sei, wo er sei, nämlich ohnmächtig in der Opposition, wo er hingehöre.
Das sind die Töne aus dem englischen Unterhaus, die wir hier immer so gerne hören, weil da doch immer ein bisschen Zunder auch mit drinsteckt. Nun werfen ja die britischen Gewerkschaften der Regierung vor, dass sie vor allem auf Kosten der kleinen Leute spart, so wie das im Moment ja auch in Spanien zum Beispiel geschieht. Haben die Gewerkschaften recht?
Jein. Ich glaube, auf der politischer immer sehr wichtigen, symbolischen Ebene haben Sie recht. Also ich greife ein kleines Beispiel heraus. In diesem etwas verunglückten Budget vom letzten März, wo Osborne auf Teufel komm raus unbedingt den Spitzensteuersatz von 50 auf 45% senken musste, wollte. Das hat er gemacht. Und ist das nun das Dringendste? Es bringt niemandem, weder dem Staat noch den Beteiligten, furchtbar viel, aber es ist ein Fanal, was dieser Regierung offenbar wichtig ist. Aber ich glaube, man muss fairerweise hinzufügen, dass in den groben Zügen des Budgets hat es durchaus eine starke soziale Komponente, die von der liberalen Seite kommt. Also der Steuerfreibetrag wird über die ganze Legislaturperiode dieser Regierung dramatisch angehoben, so dass wirklich eine nennenswerte große Schicht von Leuten, die Arbeit haben, muss man betonen, also nicht die Arbeitslosen und so, aber Leute, Geringverdiener, die Arbeit haben, die werden unter dieser Regierung deutlich entlastet. Und man muss diese Dinge sicher in eine Balance bringen, aber der äußere Eindruck, das sei diese Regierung, das Kabinett sei ein Club von verwöhnten, mittelalterlichen Männern, die eben keine Ahnung hätten, was es bedeutet, einen Laib Brot zu kaufen, dieser Eindruck verdichtet sich.
Also es wird immer mehr das, was ich neulich auch mal in einer Zeitung gelesen habe, dieses von Tony Blair proklamierte Cool Britannia gibt es schon noch für eine bestimmte Schicht, aber es gibt eben auch immer mehr ein Poor Britannia.
Ja, und ich komme da gern auf mein Lieblingsthema. Also es ist wahr, dass diese Kluft jetzt in den schlechten Zeiten größer wird. Und mein Lieblingsthema ist das Bildungswesen, das eben die weniger betuchten Schichten ganz klar ausgrenzt, viel mehr als in der Schweiz. Zum einen, weil die staatlichen Schulen in armen Gebieten schlechter sind als in wohlhabenden Gebieten und zum anderen, weil diese Gesellschaft kaum eine sinnvolle, qualitativ hochstehende Berufsausbildung anbietet. Gerade unter Tony Blair hat man einseitig, in meinen Augen dumm, auf eine Akademisierung der Ausbildung gesetzt. Nur was in der Universität stattfindet, zählt etwas. Das rächt sich durch eben die Ausgrenzung eines großen Teils der Jugend. Ich persönlich behaupte, das ist diese Jugend, die vor einem Jahr Krawall gemacht hat in London und anderen Städten, weil sie in Zeiten relativ hoher Arbeitslosigkeit auch keinen Ausweg sieht. Es stimmt, dass die jetzige Regierung unter dem sehr energischen, manche Leute halten ihn für dogmatisch stur, ich eigentlich nicht, Erziehungsminister Michael Gove versucht, da wirklich korrigierend einzugreifen, zum Beispiel indem er die Qualitätsstandards, das Niveau in Primar- und Mittelschulen anzuheben versucht, also das Bildungssystem einfach qualitativ zu verbessern. Ob daraus was wird, wird sich weisen.
In unseren europäischen Gesprächen im Kontext reden wir am Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot. Herr Alliot, Sie kennen das ja als Schweizer, wenn irgendwas politisch oder wirtschaftlich nicht so stimmt, dann ist meistens Europa dran schuld. Wie geht das bei den Engländern? Ist Europa schuld an ihrer Schuldenkrise?
Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Herr Schulz, dass die Regierung sich krampfhaft bemüht, die unbestreitbare Euro-Krise zu beschuldigen dafür, dass die britische Konjunktur seit 2 Jahren nicht vom Fleck kommt. Offiziell befindet sich das Vereinigte Königreich derzeit in einer Rezession. Es ist eine sogenannte Double-Dip-Rezession, also wieder zum zweiten Mal. Aber Tatsache ist, dass das Wachstum einfach flach ist seit längerer Zeit. Und da macht man den Euro verantwortlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ökonomisch haltbar ist. Denn ganz simpel gesagt, Großbritannien ist ja Netto-Importeur von Gütern und Dienstleistungen. Und zwar so, dass es ein riesiges Loch in der Güterhandelsbilanz hat und dieses Loch zum Teil wieder auffüllt durch einen Überschuss bei den Dienstleistungen, vor allem Finanzdienstleistungen. Und da kommen wir zu einem neuerlichen Paradox, dass eben dieser Finanzplatz London, der aufgebläht ist im Verhältnis zur restlichen Wirtschaft, aber ein Goldesel ist immer noch. Und deshalb rennt Cameron nach Brüssel oder wohin auch immer und verteidigt diesen Finanzplatz und seine Privilegien und seine Sonderstellung um jeden Preis vor irgendwelchen europäischen Harmonisierungs- und Regulationseingriffen und macht sich damit aber auch politisch etwas lächerlich, weil diese großen Investmentbanken in London ja immer dubioser erscheinen. Ich erinnere nur an die Manipulation des LIBOR-Zinssatzes, der ja auch noch längst nicht ausgestanden ist, wo also es um die Glaubwürdigkeit dieses Hortes des Kapitalismus geht. Und Cameron steht voll dahinter. Das dient ihm auch, weil er in seiner eigenen konservativen Partei mit einer Grundwelle von, ich sage nicht mehr Euroskeptizismus, sondern antieuropäischer Gesinnung konfrontiert ist. Die Fraktion, die Tory-Fraktion im Unterhaus ist mittlerweile überwiegend gegen Europa eingestellt und Cameron, der wahrscheinlich gar keine so starken eigenen Überzeugungen hat zu dieser Frage, ist dann gezwungen, dem quasi stattzugeben und das klingt dann beispielsweise so.
I think we should be in Europe because we're a trading nation, we're part of Europe, we want to cooperate and work with our allies in Europe to get things done. But I do agree with you that we have let too many powers go from Westminster to Brussels, we've passed too much power over and we should take some of those powers back.
Also will Kompetenzen, die EU bereits rechtens hat, zurückrollen und sie eben wieder nationalisieren, sie wieder nach London zurückführen. Das Ganze ist ein Potemkinsches Dorf politisch, weil es gibt meines Wissens keinen Prozess. Die EU bietet keine Verhandlungen an über eine Neudefinition der britischen Mitgliedschaft. Das ist letztlich, wie man auf Englisch sagt, Red Meat, also rohes Fleisch für diese Horden von Euroskeptikern und Anti-Europäern, die gerne eigentlich, viele von ihnen möchten schlicht und einfach austreten, was komplett unrealistisch ist, oder eben sie möchten dem Nationalstaat das wieder zurückführen, wo die Souveränität scheinbar noch absolut war. Und der Labour-Abgeordnete Dennis McShane, einer der ganz wenigen verbleibenden Pro-Europäer im Unterhaus, der das auch noch gelegentlich sagt, der hat unlängst in einem Interview mit mir auf die Schweiz verwiesen.
And then they look at their favorite country, Switzerland, and they think Switzerland is paradise. Why? What's the unique thing that Switzerland has? It's not in the European Union. So if you quit the European Union, Britain becomes Switzerland overnight. I mean, that really, they mention the Eurosceptics, Switzerland and Norway all the time.
Für diese Euroskeptiker seien die Schweiz und Norwegen das Nirvana, das Vorbild, da wollten sie hin. Warum? Weil die nicht in der EU seien und deshalb müsse das Leben großartig sein.
Nun findet also Martin Aliot Großbritannien im Moment offenkundig noch nicht so ganz seine Rolle in der Gegenwart und man hat so als Außenstehender den Eindruck, dass dafür umso mehr die Vergangenheit wieder glorifiziert wird. Also wenn wir an Prinz Charles denken mit seiner Liebe zur alten Architektur, selbst in der Mode geht's schon ein wenig retro wieder, in der Küche erfahren Innereien, Schnecken oder Kalbsschwänze, also alles Rezepte aus dem 15. und 16. Jahrhundert, wieder Wertschätzung. Ist das Land im Moment, um sich abzulenken, so ein bisschen auf einem Nostalgietrip?
Ich glaube, es ist eine Mischung, Herr Schulz, aus die hübschen Beispiele, die Sie erwähnt haben, gehen natürlich alle in Richtung von Nostalgie und Rückwärtsgewandtheit. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, eine Art von ein Bewusstsein, ein höheres, ein gesteigertes Bewusstsein der eigenen Andersartigkeit, also jetzt im Vergleich zum restlichen Europa. Und ich glaube auch ein gewisser Rückzug auf sich selbst, wie Selbstgenügsamkeit und die eigenen Tugenden werden da in den Vordergrund gestellt. Und da spielt natürlich, da haben Sie recht, die Rückbesinnung auf Tradition, gerade in diesem Jahr, wo die Queen ja ihr diamantenes Thronjubiläum gefeiert hat, 60 Jahre die gleiche Person kontinuierlich auf dem Thron. Sie selbst hat unlängst darüber reflektiert.
History links monarchs and parliament. A connecting thread from one period to the next. So in an era when the regular worthy rhythm of life is less eye-catching than doing something extraordinary, I'm reassured that I'm merely the second sovereign to celebrate a diamond jubilee.
Also mit leicht hochgezogener Augenbraue sagt sie, dass sie sei in dieser schnelllebigen Zeit beruhigt, dass sie erst die zweite Monarchin nach Victoria sei, die ihr diamantenes Thronjubiläum feiere. Aber es ist, sie hat diese Rede auch in Westminster Hall gehalten vor dem versammelten Parlament, und Westminster Hall geht architektonisch auf das Mittelalter zurück, und da wird diese Kontinuität gepflegt, die sich ja auch in den altfränkischen Uniformen ihrer Hofschranzen, deren Design im 19. Jahrhundert erfunden wurde, aber zurückweist auf diese ungebrochene Linie, wo immer wieder Möglichkeiten gefunden wurden, Tradition und Reform unter einen Hut zu kriegen. Man hat im Moment ein bisschen das Gefühl, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass dieser Spagat nicht gescheitert ist, überhaupt nicht, aber etwas schwieriger geworden ist und das traditionelle, kontinuierliche Element sorgsamer gepflegt wird, weil man etwas angstvoll in die Zukunft schaut.
Und die Königin als Vorbild mit ihrer Strategie einer Stetigkeit, wenn man so will, immerhin 60 Jahre Regentschaft, Sie haben das erwähnt, die Queen trägt ja auch immer sowas Unerschütterliches vor sich her, Herr Ayotte. Wollen sich die Briten ein bisschen so sehen, durch diesen Weltenlauf nicht so leicht zu erschüttern?
Ja, die berühmt-berüchtigte Stiff Upper Lip, die steife Oberlippe, dass man sich also nichts anmerken lässt. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die Queen, sie wäre ja unmenschlich, wenn sie nicht sehr oft zu Tode gelangweilt wäre, wenn sie zum tausendsten Mal irgendein Band durchschneidet oder lächelnd etwas eröffnet. Aber das gehört zu ihrem Job. Sie versteht ihr Amt so. Sie wird wahrscheinlich auch in ihrem Amt sterben, dereinst, weil sie eben dieses Amtsverständnis, dieses Pflichtgefühl hat, und das wird geschätzt, weil sich so viel anderes Äußerliches für die Briten verändert, weil sie, ich sag's mal ganz prosaisch, keinen einzigen Flugzeugträger mehr einsetzen können aus Spargründen. Ihr Fußabdruck auf der Welt ist wesentlich kleiner geworden und so weiter. All dieses ganze Selbstverständnis ist im Wandel, und ich glaube da, dass die Krone da einen Sinn von Kontinuität und wahrscheinlich auch der Berechtigung vermittelt, der sehr geschätzt und gepflegt wird.
Dann hoffen wir in diesem Sinne jetzt erstmal auf ein sportlich gelingendes Olympia, vor allem ohne politische Erschütterungen. Herzlichen Dank nach London, Martin Ayotte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.